friends. I'm Rachel Armstrong here at 16 Karat Gold. Please go like, subscribe, and follow Cash Club Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuesten Ausgabe des Independent Circuit hier im Catch Club. Einen wunderschönen Vatertag, einen wunderschönen Allerheiligen, was auch immer ihr davon feiert oder wenn ihr nichts davon feiert, dann einen schönen Tag zu Hause. Falls ihr dann nicht arbeiten müsst, wenn ihr arbeiten müsst am Feiertag, Pech gehabt. Genau, ich begrüße euch zu einer neuesten Ausgabe des Independent Circuit. Wir reden mal wieder über GCW. Und wenn ich sage wir, dann meine ich nicht nur mich alleine, sondern auch meinen guten Kollegen, den Sebastian.
Ja, vielen Dank, dass ich heute wieder dabei sein darf. Und auch ich wünsche euch einen schönen Vatertag, ein schönes Christi-Himmelfahrt. Und vielleicht habt ihr ja sogar auch noch einen Brückentag, dann ein verlängertes Wochenende. Und in dem Sinne freue ich mich sehr darüber, heute mit dir über GCW sprechen zu dürfen.
Jawohl, freue ich mich auch sehr. Die hatten ja am letzten Wochenende zwei Shows. Nämlich am 3.5. und am 4.5.
Genau. Am 3.5. und am 5.5.
Am 3.5. und am 5.5. Ich habe es gerade gemerkt, weil es ist ja Cinco de Mayo gewesen, die zweite Show. Genau, kann die ja nicht am 4.5. gewesen sein. Richtig. Genau, am 3.5. und am 5.5. Das waren einmal aus Tampa, Florida, Rather You Than Me und dann natürlich die Cinco de Mayo Show, die Lucha-themed Show, Gringo Locos, The World on Lucha. Eine Show, die wir ja schon auch bereits am WrestleMania-Wochenende gesehen haben, letztes Jahr. Und genau. Diesmal dann halt eine eigene Show ist, also eine eigenständige Show, was ja auch Sinn macht, Cinco de Mayo, eine Lucha-Show.
Genau.
Das passt ja. Aber reden wir kurz ein klein wenig über die Show am Vortag, oder zwei Tage vorher dann, Rather You Than Me, aus dem Egypt Shrine Center. Ich find's ja cool, GCW ist sehr international, die haben das Ukrainian Center, die haben das Egypt Shrine Center und so, die haben dann die verschiedenen Venues, die halt den verschiedenen Communities gewidmet sind, sagen wir mal so.
Das Lustige ist ja, dass GCW, wenn sie in Tampa sind, eigentlich immer in diesem Egypt Shrine Center sind, aber beim WrestleMania Weekend 2021, da waren sie da nicht. Weil da waren nämlich im Egypt Shrine Center die ganzen kleineren Ligen. Die hatten da so eine Art eigenes Collective und deswegen musste GCW dann auf was anderes ausweichen.
Ja. Aber das ist ja nicht schlimm. Es gibt ja noch ein paar Länder auf der Welt, die Kulturzentren haben. Also von daher. Ja,
das ist richtig.
Du hast die Show komplett gesehen, ne?
Ja. Genau.
Ich hab sie in Ausschnitten auf jeden Fall gesehen, weiß aber grob, worum es geht. Ganz wichtig muss man zumindest am Anfang direkt sagen: Da wurde Matt Cardona vorgestellt. Der ist ja aktuell verletzt.
Ja.
Und hat dann natürlich ein bisschen gerantet und meinte so, ja, meine Verletzung kommt sehr ungünstig. Ich wollte hier, mein Plan war eigentlich bei Homecoming den World Title zurück zu gewinnen. Und mein ganzer Sommer ist ruiniert hier. Er hat sich ja den, ich glaube, den Bizeps, da hat er sich angestaucht oder sowas war es, glaube ich.
Ja, ich glaube auch.
Und kam ja auch dementsprechend mit Schlinge und so raus. Meinte, ja, mein Sommer ist hier ruiniert. Ich kann nicht mehr in meinen Handdesign Pool kann ich nicht mal mehr rein, richtig schwimmen kann ich nicht mehr und er hat schon ein sehr schweres Leben, der gute Matt Cardona hat gesagt, so, aber ist okay, ich bin trotzdem hier, ich bin jetzt der neue General Manager von GCW, was ihm natürlich dann schon mal ein bisschen Heat eingezogen hat hier und hat natürlich gesagt, okay, Jamie Lloyd ist aber hier mein Broski, der sollte ja glaube ich eigentlich gegen Trish Adora catchen.
Genau, und Trish Adora hat es leider nicht geschafft, weil ich glaube, an dem Wochenende war ziemliches Chaos mit Flügen. Es gab viele Leute, die Reiseprobleme hatten.
Also am Kommentar haben sie auf jeden Fall Travel Issues gesagt. Also war nicht wegen alternativen Booking oder sowas, sondern sie konnte einfach nicht anreisen.
Sie war auch nicht die Einzige. Es gab einige Indie-Shows an dem Wochenende, die da Probleme mit hatten.
Ja, es ist halt immer so eine Sache halt, wenn dann so Wetter in den USA, das kann dann schon mal irgendwie da halt einen Großteil vom Flugverkehr einfach lahmlegen.
Das ist richtig.
Und von daher, dann hat Zack Ryder, sag ich schon, Matt Cardona halt gesagt, ja gut, Jamie Lloyd ist halt hier, kriegen wir jetzt hier ein Old-Fashioned, richtig Oldschool-Squash-Match. Und hat das Match sogar angekündigt, als das Squash-Match ist gerne for one fall, hat er Jamie Lloyd selber angekündigt.
Ja.
Und ich fand's auch sehr lustig, dass er will Jamie Lloyd angucken, sagt so, ja hey Jimmy, woher kommst du eigentlich, ne, wusste das gar nicht. Und Jimmy sagt dann hier halt, ja hier aus aus Philadelphia, Pennsylvania. Und dann kündigt er ihn an. Und dann, ja, komm, hier, der random Jobber jetzt mal hier, soll jetzt mal bitte rauskommen. War kein random Jobber, war Megan Bain. Die dann rauskam und Matt Canada war dann auch im Kommentar und meinte, ja, so war das jetzt hier nicht geplant, das sollte jetzt hier ein Squash-Match machen, was, hier läuft irgendwas falsch. Und es war dann auch irgendwie ein Squash-Match, nur halt andersrum. Und also Broski Jimmy Lloyd durfte natürlich trotzdem ein bisschen was zeigen, wurde aber dann relativ klar dann von Megan Bain hier auch weggewämst.
Das Match sogar ehrlich gesagt ziemlich cool.
Ich fand's auch also, cool, für das, was es war.
Man muss vor allen Dingen auch sagen, das ist so ein Match. Also Jimmy Lloyd ist wrestlerisch bei weitem nicht so schlecht, wie ihn viele machen, finde ich. Nee. Der ist natürlich keiner, der übers Wrestling primär kommt, sondern der kommt natürlich mehr über seinen Charakter und darüber, dass er halt sehr relatable und so ist. Aber das ist so ein Match, wo ich sage, das ist absolut kompetent, was der da macht.
Ja, ist kompetent und das Gimmick, was er jetzt halt fährt, erfordert ja auch nicht, dass er mehr macht.
Nee, das ist richtig.
Und er ist halt der Broski, der ist halt der Anhänger, der Schützling von Matt Cardona, hat ja sogar quasi die alte Zack Ryder Gear, hat dann auch seinen eigenen Internet-Champion, ist der Internet-Champions Broski. Und dann ist halt natürlich alles schon sehr drüber gefahren und sowas weiter. Und der Charakter ist, da ist es halt auch egal, da passt es dann auch, wenn er dann halt von Megan Bain einfach da weggewämst wird.
Ja.
Aber der ist cool, ist die wieder in Amerika zu sehen, die ist ja jetzt, also sie hatte bei Stardom ihren Abschied und wurde eigentlich gerüchtet, dass sie jetzt bald bei AEW wieder auftauchen soll. Ich glaube, sie hat doch eigentlich einen AEW-Vertrag.
Es steht auch bei Catchmatch so.
Nur ist da jetzt noch nicht zu sehen gewesen ist und macht halt noch ein bisschen Indies jetzt. War jetzt vor kurzem, glaube ich, viel.
Ja. Man weiß halt auch nicht so wirklich, wie die Situation da mit Stardom war. Es wurde ja immer wieder mal so gemunkelt, dass es irgendwie unter der Hand so eine Art Leihvertrag gab, aber das ist alles nicht so wirklich bekannt mit Stardom.
Genau, das ist zumindest das, was da irgendwie gemunkelt wird, aber so genaueres weiß man da irgendwie nicht. Genau, dass sie dann halt unter AEW-Vertrag halt dann dahin geschickt worden ist, wahrscheinlich so ein bisschen sich zu verbessern, einfach ein bisschen halt internationale Erfahrung zu sammeln. Jetzt ist er auf jeden Fall wieder in den USA. Was ich sehr cool finde, weil also erst habe ich gedacht, Megan Bain ist ja so vom Gimmick-Technik ist ja jetzt ja eine Wrestlerin, die vielleicht nicht unbedingt so in dieses Raue von GCW passt. Aber von der Erscheinung, wie sie ist, passt sie doch perfekt ins Egypt Shrine Center.
Absolut.
Und von daher, ich mag sie sehr gerne und deswegen, ich wusste es gar nicht vorher, weil ich mir die Card gar nicht so anguckt habe. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, sie dann hier zu sehen.
Ja, ich fand das auch cool.
Und von daher, ja, sie gewinnt dann halt, gibt dann noch so ein bisschen hin und her halt mit ihm und Cardona. Und Cardona sollten wir später dann ja nochmal sehen. Und ich weiß nicht, wir brauchen gar nicht, glaube ich, Match for Match zu gehen. Es gab halt noch ein Mr. Danger gegen Eli Knight-Ding, das war auch anständig, fand ich.
Ich muss generell sagen, da kann ich vielleicht so ein bisschen vorweggreifen.
Ja.
Ich fand, die Show hatte auf der einen Seite kein Match, was schlechter als anständig war und auf der anderen keins, was so richtig nach oben ausgebrochen ist. Sondern ja. Das war von dem wrestlerischen her wirklich ein recht ein ziemlich gutes Grundniveau. Dann hattest du einige Matches, wo ich sage, also mein persönliches Match of the Night war tatsächlich Joey Janela gegen Mio Yamashita. Ich könnte aber auch verstehen, wenn du zum Beispiel Thatcher gegen Oliver sagst oder das Six-Person-Tag-Match mit Alec Price, Billy Starks und Cole Redrick gegen Jack Cartwheel, Gringo Loco und Ares oder da sind halt mehrere Optionen, wo ich sage, okay, was eigentlich, und da kommen wir jetzt so ein bisschen zu dem in Anführungszeichen Negativen, weil ich kann schon mal sagen, ich fand die Show mehr als anständig, ich habe auch 7 Punkte gegeben. Die hätte auch vielleicht sogar noch Potenzial zu mehr gehabt. Das ist aber in den letzten beiden Matches so ein bisschen flöten gegangen, weil das Co-Main-Event Effie gegen Mance Warner war eigentlich schon auf dem Weg, das Match of the Night zu werden. Das war ein sehr hart geführtes Match, aber im positivsten Sinne. Ist dann in einem komischen No-Contest geändert und ich glaube, das hätte ich sogar noch irgendwie verkraften können, wenn ich das nächste Match so ein ähnlich, also auch so ein Finish gehabt hätte, was so. Ja. Das war dann halt Blake Christian gegen Danhausen und da hat man halt mit Danhausen das die Finish gemacht, also dass man denkt, Danhausen gewinnt und dann schreitet halt mit Cardona ein und dann auch noch die Länge, die letzten beiden Matches zusammen haben halt fast 40 Minuten gedauert und da bin ich, muss ich sagen, an sich hätte die Show vielleicht sogar Potenzial gehabt, in Richtung 8 Punkte zu gehen. So war es da für mich eher 7 Punkte, aber auch mit der Kritik an den letzten beiden Matches war das immer noch eine ziemlich coole Show. Also das war immer noch eine Show, wo ich sagen würde, ja, 3 plus 2 minus, irgendwie sowas. Also das war immer noch was. Also wenn man, muss man nicht gucken, aber wenn man GCW generell schon einigermaßen wohlgesonnen ist, kann man die auf jeden Fall gucken.
Ja, also es ist, es gab auch so overall, glaube ich, da schon, ich sag mal, schlimmere GCW-Shows, auch in diesem Jahr und so.
Definitiv.
es war halt alles fein. Also John Oliver gegen Thatcher fand ich eigentlich ganz, ganz cool. Also generell auch mal coole Thatcher wieder zu sehen. Der macht ja leider, das ist irgendwie auch, ist so ein Phänomen, das ist irgendwie so, Thatcher ist halt großartig und dass der halt irgendwie sehr wenig Indie, also klar, der ist natürlich auch viel in Japan und das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, aber der wird, abgesehen von so lokalen Promotions, also da, wo er herkommt, so in Kalifornien und so, wird er gar nicht so viel gebookt. Finde ich, zumindest kommt es mir so vor.
Ich weiß nicht bei Thatcher, ob er nicht so viel gebookt wird oder ob er bei manchen Sachen auch einfach sagt, das mache ich nicht. Weil Thatcher ist da sehr speziell,
ja, okay. Das könnte natürlich ein Grund sein, dass er dann halt sagt, okay, manche sagt er, nee, mache ich nicht oder sowas halt.
Ja, der Punkt auch ist, ich glaube, Thatcher ist nicht unbedingt der Wrestler, den du mit Geld locken kannst. Also wir reden hier von demjenigen, der sich beim SCI gemeldet hat und gesagt, ich würde gerne bei euch im Turnier wrestlen und ich hätte gerne Tank in der ersten Runde.
Ja, das stimmt. Also so würde ich Thatcher auch einstellen. Der ist halt jemand, der es macht fürs Geld oder sowas. Der halt irgendwo hingeht, nur weil er einen fetten Paycheck kriegt oder sowas. Sondern der macht halt die Sachen, die er will, auf die er Bock hat und mit der er sich vielleicht auch ein Stück weit identifizieren kann.
Genau.
Und also das ist ein großer Faktor, das ist ein guter Punkt, glaube ich, den du da sagst, das könnte ein großer Faktor sein. Und der ist natürlich dann auch noch viel halt in Japan sehr sehr primär eingesetzt, das heißt, da fällt dann natürlich
richtig
auch was weg, weil das ein voller Schedule natürlich ist.
Ja.
Ist mir aber aufgefallen, aber es war auf jeden Fall cool, ihn zu sehen, war auch ein gescheites Match zwischen ihm und John Oliver.
Auf jeden Fall.
Nicht schlecht. Es gab halt noch einen Microman gegen Alex Zane, das war halt. Ich fand es irgendwie lustig, Alex Zane in so einem Spot zu sehen.
Ich muss ehrlich sagen, das ist eins der besseren Alex Zane-Matches, was ich in jüngerer Vergangenheit gesehen habe. Ich weiß nicht, was das über Alex Zane sagt, aber ich fand es tatsächlich für das, was. Ich fand für das, was es war, ganz unterhaltsam. Man muss sagen, aber Alex Zane hatte bei Black Label Pro, jetzt nicht bei der letzten Stunde, sondern davor, da hat er, glaube ich, noch ein Match, was ich besser fand gegen Sky Blue. Das war echt ziemlich gut auch für beide. Aber. Davon abgesehen war das schon eins der Matches, wo ich sagte, da hat er mich mal ein bisschen mehr unterhalten.
Ja, ist natürlich dann auch ein bisschen natürlich dem Gegner geschuldet, weil du daraus natürlich eine unterhaltsame Dynamik machen kannst.
Ja, damit und kannst du auch ein bisschen kaschieren, dass Zane halt oft nicht der spannendste Wrestler ist.
Ich verstehe gar nicht, wieso das auf einmal kommt, weil der hatte ja eigentlich vor noch gar nicht so lange her auch schon einen relativ großen Hype. Also gut, der ist natürlich eigentlich auch schon sehr, sehr lange dabei. Der wrestelt ja schon seit 2015, ist 37. Das heißt eigentlich.
Der wrestelt, glaube ich, eigentlich sogar, ich glaube, der hatte sein erstes Match irgendwann Ende der 2000er sogar.
Ja, 2007 oder so. Ja, 2005 meine ich, nicht 2015.
Das kann sein.
Also laut Catchmatch 2005, also halt 19 Jahre, der ist halt schon ewig dabei. Hat aber irgendwie, ich glaube, seinen Durchbruch hat er damals geschafft bei diesen GCW Backyard-Shows, wo er da mit Tony Deppen dieses Match hatte.
Ja, so ein bisschen ist die Karriere teilweise ähnlich, also natürlich ganz anderer Wrestler und so, aber ein bisschen ähnlich wie bei Daniel Maccabee.
Ja, stimmt.
Auch da erst so 2019 dann so richtig der Durchbruch, wo er dann schon länger dabei ist. Kommt ja auch lustigerweise aus, ich glaube, er kommt nicht aus der gleichen Region, aber der war da auch viel, also er war auch bei Street2One Battle und so aktiv. Es gab da auch Matches gegen Daniel Maccabee. Und dann Match auf jeden Fall. Und ja, bei Alex Zane ist das so ein bisschen so, dem hat die Zeit der WWE nicht gut getan.
Ja.
Also, ich hatte das Gefühl, er ist halt so, bevor er bei der WWE war, so 2019, 2020, da kann ich mich noch gut dran erinnern, da hat man immer gesagt, ja, Zane ist das größere Talent als Black Christian.
Didn't age well.
Ja, also die haben sich da in ganz andere Richtungen entwickelt.
Ja,
und
stimmt.
Ich weiß auch nicht, was Alex Zane sein soll. Ich habe es ja schon mal in unser Discord geschrieben. Alex Zane, wenn er rauskommt, der wirkt für mich wie das Kind, was Cerritus und Dr. Eggman nie hatten.
Ja, also ich verstehe es auch nicht, wie da irgendwie dieser Abfall irgendwie halt kam, weil er war ja dann auch in Japan bei New Japan.
Ja, der war auch teilweise bei den US-Shows von New Japan, glaube ich,
Genau, war bei den US-Shows und ist da aber irgendwie auch, gut, er hat sich natürlich auch ein bisschen verkackt da. Er war halt fürs Best of the Super Juniors gebucht und sein Style ist ja auch perfekt für so ein Junior Heavyweight. Hat aber
ja.
dann gesagt, ich ändere meinen Style nicht, lege aber an Masse zu, sodass ich jetzt halt ein Heavyweight bin. Also er ist gewichtstechnisch ein Heavyweight, wrestelt aber wie ein Cruiserweight. Das heißt, in Japan kannst du ihn dann theoretisch auch nicht mehr als Junior Heavyweight benutzen, weil es dann vom Gewichtslimit nicht mehr passt.
Das ist aber Alex Zane in der Nutshell. Bei ihm habe ich
Ja.
immer so ein bisschen das Gefühl, da sind so teilweise die einzelnen Komponenten sind da, aber er setzt sie nicht richtig zusammen so. Und das ist
Ja.
alles nicht so richtig aufeinander. Oder auch, man hat ja auch teilweise so ein bisschen gehört, als er dann zum Beispiel von der WWE weggegangen ist, dass er halt zur WWE gegangen ist mit der Erwartung, ja, ich werde da der große Star und sowas. Wo ich mir auch denke, okay, das ist dann, oder im Endeffekt war da, glaube ich, 2,5 Monate oder 3 Monate oder so und hatte da 10 Matches bei Two Five Live. Und das war halt auch in dieser Zeit, wo sie halt alles vom Indie-Markt verpflichtet haben, wo man sehen konnte, okay, das wird jetzt wahrscheinlich nicht so erfolgreich und wo dann auch irgendwie Anthony Green oder so nach 9 Monaten wieder zurück war und sowas.
Ja, er hatte genau 10 Matches bei der WWE.
Habe ich ja gut geschätzt.
Genau, die waren fast alle bei 205 Live, nur ein einziges war bei NXT gegen Cameron Grimes.
Und welche Spanne war das? 3, 4 Monate?
2 Monate, das war vom 4. Mai 21 bis zum 21.07.21, also etwas mehr als 2 Monate, nicht mal 3 Monate.
Sage ich ja nicht schlecht.
Ja, also das ist schon krass, ne? Halt, also ich glaube, bei Blake Christian war es tatsächlich ähnlich.
Ja.
Das ist, wie du halt sagst, die haben dann halt irgendwie relativ ne ganzen Batzen Indie-Wrestler halt gesigned. Und dann waren die halt, ich glaube, so Richtung Pandemie oder sowas, waren die dann alle wieder weg.
Die haben die teilweise sogar in der, also zum Beispiel Anthony Green haben sie in der Pandemie gesigned, 2020. Dann
Stimmt,
war
ja, und dann
im
halt in der
Oktober
Pandemie.
2020 und irgendwie im Mai oder so war der schon wieder weg, im Mai
Ja, die haben
2021.
sie dann in der Pandemie gesigned und in der Pandemie quasi wieder raus. Die haben ja generell in der
Genau.
Pandemie dann einen ganzen Batzen halt an Leute dann wieder rausgeschmissen.
Ja.
Und ja, aber wie du sagst, ich glaube, es hat ihm tatsächlich nicht gut getan, dieser Abgang. Ist ein bisschen schade. Ich mochte den damals eigentlich, aber irgendwie ist so, er ist halt irgendwie egal. Er ist halt so, das hast du, glaube ich, auch geschrieben, und so, er ist just another Indie-Guy halt.
Er ist nicht sonderlich schlecht, er ist nicht sonderlich gut, er ist, ja, average.
Er ist Alex Zane.
Ja.
Ja, ja, was kann man noch sagen? Ich fand auch Yamashita gegen Janela fand ich ganz cool. Natürlich verliert Joey Janela nicht gegen die Joshis.
Oh,
Und
ich glaube, deswegen war das auch mein Match of the Night.
das kann natürlich sein. Hat Janela ist den Joshi-Troll jetzt ein bisschen ausgewischt. Und
Aber ich fand das Match tatsächlich auch ziemlich, also es war auch wrestlerisch ziemlich gut.
ich fand's auch gut. Also rein wrestlerisch oder so rein von Bell to Bell. Ohne den ganzen Kram und sowas war es wahrscheinlich das beste Match.
Ja, für mich war es auch Match of the Night und ich muss auch sagen, Joey hat sich ja auch mal ein bisschen am Riemen gerissen. Auch von der Länge, 15,5 Minuten finde ich absolut okay für so ein Match. Das war auch von den Sachen, die er gemacht hat, das war nicht zu over the top, also das ging echt in Ordnung.
Genau, fand ich auch. Und cool dann auch Miyu Yamashita zu sehen. Die mag ich ja sehr, sehr gerne. Die ist super.
Die kann
Und
man
von
auch gut
daher.
Intergender Western.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Guter Punkt. Und ja, du hast die beiden Main Events dann schon angesprochen. Die haben es dann halt ein bisschen durch den Story-Aspekt und sowas ein bisschen
Genau.
runtergerissen. Ich meine, so im Nachbetracht bei Effie und Mance Warner macht es dann halt Sinn. Die kriegen
Ja,
ja jetzt auch das
klar.
Cage of Survival Match. Aber es hat das natürlich
Ja.
trotzdem runtergezogen, ne? Also, definitiv. Von daher ist das auf jeden Fall dann. Hat das ein bisschen abgesch. Und dann halt direkt im Main Event das oder dann auch wieder sowas hinterher, dann halt mit. Erst gewinnt Danhausen den, du hast ja auch schon erzählt, dass die Finch gewinnt den Titel, dann wird's reversed und sowas halt, ja, nee halt, ne? Das,
Und der Run von Blake Christian zieht sich halt wie ein Kaugummi, ne? Und da ist gar
zieht sich
kein
halt wie ein
Geschmack mehr
Kaugummi
drin.
und, genau, und das macht es ja halt noch schlimmer, dadurch, dass die Regentschaft eh schon so lang ist und dann so ein Finish halt mit der Reverse Decision ist dann ja noch katastrophaler, als wenn es jetzt, keine Ahnung, ein Run wäre, der jetzt gerade erst am Anfang wäre.
Genau, also ich muss ganz ehrlich sagen, als Übergangschampion hätte ich Danhausen sofort genommen. Ich hätte mich gefreut, wenn er da gewonnen hätte.
Ja, dass halt Danhausen gewinnt und verliert den Titel dann an irgendjemanden halt so, dass halt Blake
Genau.
Christian den Titel nicht an jemand Größeren
Genau.
verliehen muss. Aber so ist es ja halt. Also, wie soll es jetzt weitergehen? Der Dude hat den Titel ja jetzt auch schon seit über einem Jahr und wann soll der Titel denn mal wechseln und an wen?
Ich glaube, noch ist es kein Jahr.
Nee, ist
Ich
noch
glaube,
keiner.
das.
Gerade am 4.6. ist es
Genau,
ein
es
Jahr
müsste
alt.
jetzt. Im ich habe da mit
Stimmt, beim
Morbo schon
4.
drüber gesprochen. Schöne Grüße an der Stelle. Ich glaube, Morbo hat es auch gesagt, vielleicht ist GCW auch geil auf dieses Rekordregentschaft und so.
Ah, gut, das
Ich
kann natürlich sein, aber.
weiß
Also, der
es nicht. Also.
Rekordregentschaft vorher ist ja, glaube ich, Nick Gage gewesen. Aber bei Nick Gage war es ja was anderes. Da war es ja auch viel organischer. Und Nick Gage haben ja auch alle geil gefunden und alle geliebt und so weiter halt, ne? Da ist
Ja.
es ja dann auch gut, wenn der hatte dann eine Regentschaft von 7 und 2, also der hat auch diese Regentschaft von 7 und 22 Tagen. Blake Christian ist bei 340, also der hat nicht mal die Hälfte, ne?
Ja.
Also nochmal doppelt so lange halte ich das nicht aus, ne?
Ja, vor allen Dingen, der wäre nicht mal, also aktuell wäre der nicht mal auf 2 oder 3. Also selbst so ein Ricky Shane Page hatte 488 Tage.
Eben, halt, ne? Und von daher, schade, dass Ricky Page keine 440 Tage hat, ne? 440.
Der West ist ja jetzt bei Promotions, die viel besser sind als GCW.
Ja, stimmt, das hat sich für ihn auf jeden Fall gelohnt. Also, ja. Ja, liebe Grüße, Ricky Shane Page, du Volltrottel. Naja, das hat dann halt den Ton ein bisschen so angegeben, hat natürlich dann die Shows, wie du auch schon sagst, ein bisschen sehr, sehr runtergezogen. Ich wüsste jetzt auch legit an dem Punkt nicht, ich finde, Janela wäre halt der beste Zeitpunkt gewesen beim Spring Break, dass der Titel gewechselt hätte. Und keine Ahnung, wie soll es jetzt machen? Der Sieger von Effie gegen Mance Warner dann oder was?
Das wäre noch das, was ich am ehesten sehe.
Ja, könnte man halt machen. Ich glaube, Mance Warner hat ja auch immer noch seinen Do-or-Die-Rumble-Shot da. Und mal gucken, da gibt es ja jetzt das Cage of Survival-Match dann zwischen den beiden.
Aber wobei ich das wieder komisch, also wenn Mance Warner dann, also weil Mance Warner ja auch absolut Heel ist in der Fehde und Blake Christian ist auch Heel, deswegen, ich fände es eigentlich besser, wenn Effie die Fehde gewinnt und dann gibt's Effie gegen Blake Christian und Effie gewinnt den Titel, weil ich finde auch Effie sollte eigentlich GCW, also der muss eigentlich irgendwo in der Vita mal stehen haben, GCW World Champion, dafür ist er einfach zu wichtig für die Promotion.
Genau, dafür ist es zu wichtig für die Promotion. Eigentlich ja, da stimmst du. Ich fände es sehr lustig, wenn halt Effie gewinnt die Fehde, also das Cage of Survival, gewinnt den Titel und Mance Warner casht dann gegen ihn ein. Aber
Das könnte man auch machen.
dann hättest du natürlich wieder Warner gegen Effie wieder aufgewärmt. Aber das wäre so was GCW ist, was ich ja irgendwie sehe.
Ja, oder dass man dann swerft und Mance Warner casht zwar ein gegen Effie, aber erfolglos.
Oder sowas halt. Das sehe ich aber. Effi sehe ich dann irgendwie noch am E. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass Effi dann tatsächlich die Fehde dann gewinnt. Und dass er dann halt der nächste Champ ist. Es würde halt Sinn machen, wie du schon sagst, das ist halt jemand auch wie Effi, der sehr wichtig ist für GCW und von daher wäre es ja auch nicht schlecht, wenn er dann halt den Titel gewinnen würde.
Effie gegen Mance Warner ist auch das Beste, was GCW aktuell zu bieten hat, in meinen Augen.
Würde ich zustimmen. Finde ich auch eine sehr gute Fehde. Gefällt mir. Und ja, das war dann Reza You Then
Genau.
Me. Und ich würde sagen, dann würden wir jetzt einfach mal in Gringo Locos The World on Lucha reinspringen. Bisschen
Yes.
ausführlicher dann auch. Wie gesagt, war die Cinco de Mayo Show also ein bisschen Lucha-themed. Und wie soll es da anders sein? Fängt das Ganze natürlich mit einem Scramble-Match an.
Natürlich.
Ariel Van Gogh, Alec Price, Azriel, Bobby Flacco, der Broski Jimmy Lloyd und Jordan Oliver treffen in diesem 6 Minuten GCW-typischen Scramble aufeinander und ja, Sebastian, wie fandest du dieses Match?
Also habe ich gedacht, das ist doch Shinryon, oder? Dann habe ich mir gedacht, oh, der heißt doch jetzt Zenshi, oder? Und dann habe ich gesagt, oh, der heißt ja jetzt Ariel Van Gogh.
Ja, er kam mir nämlich auch bekannt, sehr, sehr bekannt, weil ich dachte, so, den kennst du doch, das ist doch Zenshi hier oder Shinron oder
Genau.
halt, je nachdem, welche Ligen du verfolgst, halt einer dieser Namen.
Ist er auf jeden Fall.
Diese Drachenmaske, die kennst du doch.
Ja, ist ja auch jemand, der auch schon lange dabei ist im Indie-Wrestling. Ja, ich finde, das war so ein Standard-Scramble-Match. Also, es ist bei Cage-Match auch mit 5,67. Ich habe da, glaube ich, 5 Punkte gegeben. Also, war ganz solide zum Start. War auch nicht übermäßig lang. Durchaus der richtige Sieger. Kann man so bringen zum Start, finde ich. Auch in der Länge ging ja auch nur 6 Minuten.
Genau, ging nur 6 Minuten, hat nicht wehgetan. Die Einzüge insgesamt waren wahrscheinlich länger von allen Teilnehmern. Und ist okay so für einen Einstieg und ein Scramble auf einer Lucha-Show, machst halt auch nichts mit verkehrt.
Ich finde schön, dass wir jetzt öfters Bobby Flacco bei GCW sehen. Den mag ich ja sehr aus und aus.
Ja, stimmt. Hab noch nicht so viel von ihm gesehen, aber finde ihn eigentlich auch gescheit. Der kommt ja auch aus der Schule von AR Fox, wenn ich es gerade richtig
Genau,
sehe.
der kommt auch von WWE vor.
Ja, finde ich auch gut. Und ansonsten war halt so ein bisschen halt. Ne, dann halt die GCW eigenen Leute, John Oliver, Jimmy Lloyd und Alec Price. Und dann halt so ein bisschen diese anderen Highflyer noch dann halt dabei. Eric Van Gogh und Asriel. Ja, dann gehen wir auch schon. Ich fand's auch gut, also als kleinen Einstieg, auch gerade schon gesagt, war auf jeden Fall fein. Dann ging's weiter direkt mit einem Titelmatch, dem JCW-Teil stand auf dem Spiel. Die Championesse Marsha Slamovic, die mit zwei Titeln reinkam, sie ist nämlich auch noch TNA Knockouts Tag Team Champions. Fangt mit dieser Information an, was ihr wollt. Und sie traf auf Dulce Tormenta aus eben Mexiko. Oder sie kommt gar nicht aus Mexiko, sie kommt aus El Paso, Texas. Ist eine Luchadora auf jeden Fall, auch vor allem bei The Crash beheimatet und dann halt liegen da vor allem da in der Grenzregion da halt zwischen den USA und Mexiko. War aber auch schon bei DeFi, sehe ich gerade.
Ja, die ist auch generell öfters auch in Kalifornien. War auch schon bei West Coast, Und die ist da auf beiden Seiten der Grenze öfters aktiv. Die ist, glaube ich, auch bei Mission Pro war sie, glaube ich, auch schon in Texas also von Thunder Rosa. Ne? Genau.
Das ist gut für sie. Ich habe sie ja das erste Mal gesehen letztes Jahr bei der World of Lucha Show. Da hatte sie ja ein Match gegen, ich glaube sogar ein Hardcore-Match gegen Sexy Star.
Also gegen die neue Sexy Star.
Genau, gegen die neue, also nicht die, Fuck her Sexy Star, sondern die vernünftige Sexy Star, sagen wir so.
Nicht die Rosemary den Arm brechen wollte.
Genau. Die andere. Nicht die Shooterin, sondern genau. die neue Sexy Star. Das fand ich sogar ziemlich gut damals.
Ja.
Und aber das Match fand ich auch nicht schlecht. War auch ganz, ganz, ganz cool. War halt ein netter Clash. War halt jetzt im Sinne kein Lucha-Match, aber du hattest halt eine Luchadora auf der Card. Von daher passt es halt irgendwie auch und ich fand das Match eigentlich für das, was es war, ganz anständig.
Würde ich mitgehen, ich fand es vielleicht einen kleinen Ticken lang.
Ja, okay, das ist...
Also, dadurch habe ich auch ein bisschen gebraucht, um mal reinzukommen. Ich weiß auch zum Beispiel, Morbo fand das eher bei den schwächeren Matches. Das würde ich jetzt... Ja, es war vielleicht nicht bei den Top-Matches dabei, das würde ich auch sagen. Es gab aber zwei Matches, die ich da noch schwächer sehen würde, unter anderem den Scramble zum Start. Aber ich fand es eigentlich auch, ganz, ganz anständig. Wie gesagt, hier vielleicht 2-3 Minuten weg. Die hätte man vielleicht bei einem anderen Match später, da können wir noch drüber reden, hätte man die vielleicht noch dran machen können. Aber ich fand, es hatte jetzt auch jetzt auch nichts groß gegen das Match. Es ist nicht so, dass jetzt extrem groß im Kopf bleiben wird, aber ich glaube, es hat bei Catfish jetzt aktuell 6,14. Ich habe auch so 6 Punkte gegeben. Und so in dem Bereich also ist das schon sehr bewertet. Es bleibt
halt weder überdurchschnittlich positiv noch überdurchschnittlich unterdurchschnittlich negativ, sage ich mal in Erinnerung.
Ja, richtig.
Was ich dann aber echt gut fand, war das Match danach. Und zwar... bei der Show davor hat es Joe Janela mit den Joshis zu tun gekriegt, jetzt mit den Midgets. Und er traf nämlich auf quasi die Legende schlechthin, wenn es um Midget-Wrestling geht oder um das Wrestling von Kleinwüchsigen, und zwar Mascarita Dorada und oder auch bekannt als El Torito bei der WWE.
Oh Gott, das hatte ich schon verdrängt.
Das war aber richtig gut, fand ich.
Ich würde sagen, das war das drittbeste Match der Show.
Mal gucken. Ja, würde ich sogar mitgehen. Wie gesagt, ich fand das echt gut. Mascarita Dorada ist, also, wenn man den so sieht, dann merkt man also abseits vom Optischen, aber wie der wrestelt, merkst du halt nicht, dass der kleinwüchsig ist oder so, ne?
Der ist halt, der könnte halt einfach, ich sag jetzt mal so, X-Division High-Flying Matches haben und das würde halt nicht groß irgendwie insofern auffallen, als dass er halt wrestlerisch nicht schlechter ist als die anderen.
Ja, richtig.
Das ist ein guter, dynamischer Highflyer, finde ich.
Ja. Und ist auch, glaube ich, jemand, der halt so overall für das Wrestling von Kleinwüchsigen sehr, 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 sehr wichtig ist, halt. Der da auch ein bisschen geholfen hat, das mit zu groß rauszubringen. Ich glaube, es ist sogar so, nagel mich nicht fest. Aber ich glaube, es gab die Mini-Version vor der großen bei ihm.
Kann sein.
Ich meine, dass er einer der wenigen ist, dass man halt aus ihm dann, weil er so populär ist, so over ist, so gut war, dann die große Version aus ihm gemacht hat. Und die große Version von ihm, die war ja sogar auch bei der WWE, das war ja Grand Metalik.
Stimmt. Das kann gut sein, weil Mascarita Dorada gibt es auch schon ewig. Der wrestelt schon seit 24, 25 Jahren, glaube ich.
Genau, der ist ja auch schon über 40, der ist schon sehr lang dabei. Ich meine, dass es bei ihm so, also sonst hast du das ja immer, dass du halt von so großen Namen halt die Mini-Version hast, und ich glaube, da ist es umgekehrt.
Kann gut sein.
Aber wie gesagt, ich fand es echt gut. Janella hat auch gut mitgemacht. Er ist natürlich auch, er ist zwar auch kleinwüchsig, aber er ist halt nochmal einen Ticken größer als sein Mikroman, der ja wirklich sehr, 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 sehr klein ist. Und das heißt, du hast nochmal ein bisschen mehr Möglichkeiten, mit ihm ein bisschen bessere Sachen zu machen. Und was der halt da für Dives gesprungen hat, du, normal große Wrestler könnten es nicht besser machen.
Ja, stimmt.
Ganz ehrlich, auch so
Dives. Das ist halt der Stil, den er auch gut kann, ne?
Ja, klar. Und von daher, ich hatte damit eine Menge Spaß und ich fand das, wie gesagt, echt gut. Und das hat dann nahtlos auch ins nächste Match übergegriffen. Weil Mascarita Dorada hat dann noch ein bisschen gefeiert, hat man auch so Lucha-typisch halt so ein bisschen Geld in den Ring geworfen. Und er wurde dann attackiert von Demus. Da hat man mir im Kommentar erklärt, das wusste ich gar nicht, dass die auch eine Rivalität hat, die fast ein Jahr lang ging.
Ja.
Und
ich glaube, da spielt auch noch irgendwie, weil Demos ist doch auch irgendwie mit diesen Say-Say-Says-Leuten da verbunden, hier Damien Say-Say-Says und so.
Ja, genau, das genau,
auch noch, genau.
Genau, irgendwie so ist da die Verbindung, und dementsprechend gab es da halt die Geschichte zwischen dem, er hat dann halt Mascarita Dorada angegriffen.
Ja.
Und dann hat halt Cole Reddick den Save gemacht, der halt sein Gegner war bei dieser Show.
Ja.
Und also muss man gerade kurz auf Deimos zu sprechen kommen. Deimos ist wild. habe ich das erste Mal gesehen jetzt vor kurzem beim WrestleMania-Wochenende. Da hatte er ja bei der Action-Show das Dog-Collar-Match.
Ja.
Ein 10-minütiges Dog-Collar-Match, also muss man auch erstmal so hinkriegen.
Das war eins der besten Matches vom WrestleMania-Weekend.
Stimme ich zu.
Das war großartig, das Ding.
Das war wirklich, wirklich großartig. Und also Demus ist cool. Also den mag ich sehr, sehr, sehr gerne. Der ist ja auch, also der ist natürlich jetzt kein Midget oder sowas, aber der ist ja jemand auch, der relativ, also der nicht so groß ist.
Vor 1,60, 1,50, irgendwie sowas.
Genau 1,60 tatsächlich hier im Cage-Match. Und der bringt einfach eine unfassbar gute Intensität auch einfach da rein. Ich find den super.
Demos ist halt auch ein richtiger crazy Typ, ne? Also ich weiß, ich habe den das erste Mal so bei Sona Vente Tres gesehen, und da gibt's halt wirklich so Sachen, die er gemacht hat, wo er irgendwo von irgendwelchen Schuttbauten, die schon so halb zusammengebrochen sind, auf irgendwelche Schrottautos gesprungen sind, die noch gebrannt haben und so. Also das ist wirklich, der ist ja auch schon ewig dabei. Ich glaube, der wrestelt ungefähr so lange, wie ich auf der Welt bin, so ungefähr. Weil der auch schon sehr, also, der hat relativ jung auch angefangen. Also der müsste so irgendwas Anfang, Mitte 40 sein, aber ich glaube, der wrestelt schon seit Mitte, Ende der 90er.
Ja, er ist, ich guck's gerade, ich schaue nämlich gerade hier auf unserer Datenbank des Vertrauens auf Cage Match. Er ist 43 Jahre alt und ist 1997 debütiert, also seit 27 Jahren wrestelt der halt.
Ja, und ich bin Jahrgang 94, also ist tatsächlich nicht so, so weit auseinander.
Ja, das ist crazy halt. Und geiler Typ auf jeden Fall, aber wie fandst du denn das Match gegen Cole Redrick?
Das fand ich, also habe ich auch 6 Punkte gegeben, das fand ich zum Beispiel ein bisschen besser als Slamovich gegen Tormenta. Also das fand ich, für das, was es war, fand ich das anständig. Und Redrick hat ja so ein bisschen gezeigt, dass er nicht nur mithalten kann in so einem Stil, sondern dass er dann auch gewinnen kann. Ist ja auch nicht das erste Mal. Redrick hat ja auch schon mal an Deathmatch-Turnieren und sowas teilgenommen, ja. Wobei das ja kein Deathmatch war, das war ja mehr so ein Crowdbrawl, ja. Aber das kann er durchaus, und ich finde, das war ein anständiges Match dafür, was es war.
Ja, würde ich mitgehen, fand ich auch nicht schlecht. Dann gab es natürlich dann nochmal die Revanche von Mascarita Dorada dann gegen Ende, der dann den Top Rope Hurricane Runner gezeigt hat gegen Demus. Und dann gab es kurz danach das Ende. Würde dem aber ansonsten zustimmen, was du so sagst. So, dann gehen wir weiter mit Effie, über den wir eben auch schon ein paar Mal gesprochen haben. Er traf auf, ja, auch in gewisser Weise eine Legende im Lucha, nur halt für einen anderen Aspekt, und zwar für den Exoticus-Aspekt. Und zwar Pimpinella Escalata, was die Exotico-Legende dann bei den, also
ja.
Für die alle, die es nicht wissen, es hat auch ein bisschen so, gehört auch zur mexikanischen Wrestling-Kultur, zum Lucha Libre, sind die Exoticos, also quasi Ich versuche jetzt gerade den richtigen Begriff zu finden, ohne dass ich halt auf die Leuten auf die Füße trete, die.
Ich würde sagen, das sind wrestlende Travestie-Künstler.
Genau, Travestie, also quasi Drag-Wrestler, wenn du so willst.
Drag-Queen-Wrestler,
genau. Genau, Drag-Queen-Wrestler, das ist ja auch, also gerade in den großen Ligen, CMLL und AAA gibt's, also bei AAA weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber ich meine CMLL auf jeden Fall.
Ich glaube, da gibt's auch Divisions mit Titeln und so, ne?
Genau, gibt es auch eigene Divisions halt, die Exoticos, und ja, da ist halt Pipinella auf jeden Fall ein großer Vorreiter gewesen.
Seit den 80ern aktiv, ne?
Das darf man nicht vergessen. Seit 1988 aktiv. Ja. Ich glaube, war auch schon mal bei einem Big Gay Brunch, war sie auch schon mal dabei, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine sogar bei einem Main Event. Bin mir nicht 100%.
Ja, ich versuche
das. Ich glaube, der Big Gay Brunch 2022 war das? Ja, das war das Main Event, genau.
Ah, genau, bei zwei sogar. Sie hatte beim Big Gay Brunch in Texas, da hatte sie ein Match auch gegen Effie.
Ja.
Genau, und dann bei Big Gay Brunch 7 in Chicago. Ich glaube, das war der Abseits vom Main am Wochenende, genau, gegen Bussi, mit Sonny Kiss zusammen gegen Bussi.
Richtig, ja.
Und ja, ich fand das Match jetzt nicht so pralle, muss ich gestehen, aber es war halt natürlich auch kein Match. Das war von vornherein ja auch klar, dass jetzt irgendwie wrestlerisch glänzen sollte, sondern es war halt natürlich ein bisschen so auch mit Comedy halt, ne? Dann haben sie gegenseitig Küsse ausgetauscht und sowas halt. Also es war halt okay für das, was es war, aber es hat mich jetzt nicht so sonderlich abgeholt, muss ich gestehen. Aber es war natürlich auch von vornherein kein Match, was jetzt irgendwie, wo jetzt klar war, dass das halt wrestlerisch ein großartiges Match wird.
Es war okay für das, was es war, aber ich find's lustig, weil ich habe auf der einen Seite das Gefühl, dass sie versucht haben, nicht so doll zu machen, weil dann vielleicht das für Leute, die diesen Stil nicht so mögen, besser ist. Aber mir persönlich war das zu zahm. Was heißt zu zahm? Also ich fand es eigentlich ganz... Man kann auch natürlich sagen, es ist gut, dass das nicht so lang war, aber ich hätte mir vielleicht 2 Minuten mehr und noch ein paar, ich nenne es mal, krassere Spots.
Ja, okay, man
also hat mir gewünscht, dass sie noch ein bisschen mehr All-In gehen in ihre Charaktere. Aber ich weiß, warum sie es nicht machen, weil es da wieder viele Leute gibt, die sagen, nee. Und ich weiß doch, dass ich da vielleicht ein bisschen, ich will nicht sagen abgehärteter bin, aber dass ich da vielleicht ein bisschen unempfindlicher bin und so, weil ich auf die ganzen Big Game Brunches und so immer gucke.
Bisschen offener
eigentlich. Ich fand eigentlich ganz, also ich fand für das, was es war, fand ich ganz solide.
Ja, das stimmt, aber ich würde dir zustimmen, da hätte man sicherlich, gerade auch wenn man einen Effie oder sowas kennt, hätte man mehr draus machen können, klar.
Ja,
auf jeden Fall. Das auf jeden Fall, aber soweit fein. Dann kommen wir aber zum Match, das dann wieder meiner Meinung nach echt gut war. Und zwar Mike Bailey, ja, oh Wunder, ein gutes Wrestling-Match mit Mike Bailey drin, wer hätte es das denn gedacht? Und er traf auf Galeno del Mal, den wir ja auch dieses Jahr schon beim Karat sehen durften, live.
Ja, nur unter anderem leider in diesem Scramble-Match.
Das ist nicht, da konnte er jetzt nicht so scheinen für sich.
Nee, leider nicht.
Leider nicht, und wie fandest du denn dieses Match hier?
Match of the Night, für mich. Also, ich fand das wirklich gut. Ich habe da auch 8 Punkte gegeben. Hat auch eine Wertung bei Catchmatch von 7,61. Ich fand dieses Match halt vor allen Dingen deswegen so gut, weil es vielleicht nicht das allertypischste Mike Bailey und nicht das allertypischste Lucha-Match ist, weil du halt bei der Lucha-Wrestler halt hier eigentlich eher der Nicht-Mexikaner ist mit Mike Bailey.
Ja, stimmt.
Und Galeno, also der typische, und Galeno del Mal ist mehr so der Roadblock hier, weil er ja auch ein sehr kräftiger, muskulöser Wrestler ist. Und diese Sequenzen auch, wie Bailey dann einfach an ihm abgeprallt ist und so, also einfach so dieser, das war ein sehr im positiven Sinne brachial umgesetzter Styles-Clash. Ich finde, durch das Setting der Beteiligten und wie sie es rübergebracht haben, diese eigentlich recht simple Erzählung, hat mir das echt gut gefallen.
Ja, würde ich zustimmen. Du hast einen guten Punkt gebracht, dass Galeno del Mal ja als Luchador ja nicht so der typische Luchador eigentlich ist, sondern ja auch eher so ein bisschen so der Big Man ist.
Genau.
Der ist halt für einen Mexikaner mit 1,95 auch sehr groß. Also das, was bei Microman und bei Dorada gespart worden ist, das haben sie dann bei Galeno del Mal draufgepackt.
Vor allen Dingen ist er eine unglaubliche Kante. Also Cage Match sagt 135 Kilo. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass das übertrieben ist. Also ich hätte mich gefragt, hätte ich geschätzt, so ja, 125, 130.
Ja, definitiv. Also es ist schon, auch gerade für den Luchador halt, oder für den mexikanischen Wrestler, sehr imposant. Und von daher, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen vertauschte Rollen. Und ja, Mike Bailey kann sowieso mit auf alles gut eingehen. Und von daher, ja, fand ich auch ein sehr gutes Match. Würde ich, glaube ich, sogar mitgehen mit dem Match of the Night. Und das Match danach, würde ich dann sagen, war wahrscheinlich das zweitbeste Match der Show.
Ja, gehe ich mit.
Ein Tag-Team-Match. Aramis und Jake Cartwheel trafen auf die Los Desperados, also Ares und Gringo Loco, die wir ja auch als Team beim World Tag Team Festival sehen werden dieses Jahr.
Da freue ich mich drauf.
Da freue ich mich auch drauf. Das wird auch cool. Cooles Team. Ich glaube, die sind ja noch gar nicht so lange als Team unterwegs. Oder eigentlich sind sie ja, glaube ich, sogar ein Stable. Ich glaube, da ist noch irgendjemand mit dabei, ne?
Ja.
Ja, genau. Latigo, klar, der andere Tag Team Partner von Latico und Toxin, das sind ja die Los Vipers eigentlich.
Genau. Und Flamita ist natürlich auch noch mit dran, ne? Genau,
Dämonik Flamita steht hier, also eine normale Flamita, den Dämonik Charakter gibt es ja, glaube ich, gar nicht mehr.
Ja, der hieß ja auch mal Octagon Junior und Nightclaw, der hat ja schon so einige Namen.
Nightclaw war, glaube ich, bei Lucha Underground.
Genau.
Und Octagon Junior war ja nur kurz, weil er dann Stress vom originalen Octagon gekriegt hat.
Da kamen dann Anwaltsbriefe.
Ja, genau. Da wurden die Seas in the Sists verteilt.
Ja, genau.
Und Gringo Loco ist ja, ich bin gerade voll überrascht, der wrestelt ja auch schon seit 24 Jahren, Alter. Der ist auch schon ewig dabei.
Also ich weiß, dass der schon lange dabei ist, aber ich hätte nicht gedacht, dass er schon so lange dabei ist.
Ihr seid
ich
hätte jetzt, 2000.
Ich hätte jetzt geschätzt, irgendwie so Mitte, Ende der 2000er, aber ja, krass.
Ja, wild. Das ist auch wieder so dieser Punkt, so du kannst dann immer noch irgendwie spät in deiner Karriere mal den Durchbruch machen. Der hat ja auch erst so seit, keine Ahnung, so seit 3-4 Jahren oder so, ist der so richtig over?
Ja, der war lange Zeit, war das nur so ein lokaler Wrestler in der Chicago-Area.
Ja, genau.
Da kommt er ja auch her. Ich glaube, so die Heimat-Promotion von dem ist ja auch Gully Lucha.
Ja, das kann sein. Und ja, aber Match war auf jeden Fall gut. Also ich finde auch, wenn die erst kurz zusammen sind, so Ares und Gringo Loco, die passen echt gut als Team, finde ich.
Ich fand vor allen Dingen auch wenn ich das Match davor noch ein bisschen besser fand, kann ich absolut verstehen, warum man für so eine Show das hier als Main-Event nimmt.
Klar.
Weil das hier ist halt das, was du bei Lucha Wrestling erwartest.
Genau, das ist Lucha.
Und das war jetzt kein, ich sag jetzt mal, 5-Sterne-Match oder so, aber das war ein gutes Lucha-Match. Es hat bei Cage aktuell eine Wertung von genau 7,0. Ich habe auch 7 Punkte gegeben. Da kommt man nicht meckern, fand ich.
Genau. Genau, würde ich auch mitgehen. Ordentliches Ding, guter Abschluss für die showwürdiger Main Event. Und was ist denn so dein Gesamteindruck von der Show? Was würdest du so sagen?
Also ich habe auch schon bei Cage Match 7 von 10 gegeben. Das habe ich bei der Tampa Show auch. Ich finde die hier allerdings, das haben wir schon im Vorgespräch gesagt, ich fand die hier ein bisschen besser, obwohl wahrscheinlich die Einzelteile sogar bei der Tampa Show ein bisschen besser waren. Aber da hattest du halt diese Booking-Sachen am Ende. Und das hier fühlte sich halt eher an wie eine relativ gute Collective-Show. Also das fühlte sich, du hast es gerade im Vorgespräch so schön gesagt, so indiger an, das ist richtig. Das ist halt gefühlt so eine Collective-Show gewesen, die aber nicht am Collective war.
Ja, das stimmt.
Und deswegen, ja, wie gesagt, 7 Punkte, ich wäre hier so bei Note, also wenn ich zur Schulnote gebe, würde ich sozusagen 2 Minus oder so. Also ich fand das schon recht cool. Es war auch nichts dabei, was ich jetzt wirklich schlecht fand. Wrestlerisch das schwächste Match war Effie gegen Pimpinella Escalata, aber da ging es ja auch ein bisschen was anderes. Dann vielleicht noch der Opener, aber von so einem Scramble-Match erwarte ich jetzt auch nicht, dass es halt wrestlerisch Weltklasse wird. Vor allen Dingen muss man sagen, die beiden Matches gingen ja dann auch nicht allzu lang. Das muss man auch fairerweise sagen. Es war jetzt auch kein Match dabei, das muss man auch positiv hervorheben, weil das ist ja auch manchmal ein bisschen Problem bei GCW, was jetzt so übermäßig lang ging. Also ich finde 16 Minuten für ein Main-Event finde ich noch okay. Wie gesagt, Mascha Slemovic gegen Dulce Tormenta, nimm da vielleicht 2 Minütchen weg. Aber ansonsten ging das alles absolut klar in meinen Augen.
Ja, würde ich auch mitgeben. War eigentlich ein gutes Ding, hat eigentlich Spaß gemacht zum Gucken, war eigentlich ganz so, soweit war es echt fein.
Ja. Fand ich auch und ich glaube auch, dass vielleicht GCW auch in Zukunft öfters mal so Cinco de Mayo-Schluss machen wird, weil ich fand die Idee eigentlich ganz schön.
Ja.
Und wenn man auch überlegt, dass ja Leute mit Latino-Hintergrund auch eine große Bevölkerungsgruppe sind in den USA, finde ich das eine gute Sache. Und das machen jetzt auch mehr Promotions. Es gab auch von Black Label Pro am gleichen Tag eine Show, wo man auch diesen Cinco de Mayo-Bezug hatte, auch mit vielen mexikanischen Wrestlern. House of Glory hatte eine Cinco de Mayo-Show. Das finde ich durchaus einen coolen Trend.
Und es hat sich natürlich auch super angeboten, dass der Tag genau aufs Wochenende fällt. Das heißt,
Ja,
dass du dann genau an
super.
dem Tag halt auch eine Show machen kannst, ist dann natürlich perfekt.
Und es ist auch so, dass ich auch das Gefühl habe, auch so von Leuten, die ich kenne, dass inzwischen Cinco de Mayo auch sowas ist, was auch Leute teilweise feiern, die gar nicht mexikanischer Ursprung sind oder so, sondern dass das einfach auch so ist, wo es dann Straßenfeste gibt und ja,
Ja, das
einfach
ist
was
da
ist, was
halt.
die Leute halt gerne feiern, weil es einfach
Das ist,
irgendwie
glaube
ein
ich, gerade in den
positiver
USA da
Tag
halt.
ist. Ja.
Ja, glaube ich, gerade in den USA gut mit in die Kultur integriert einfach.
Genau.
Und ja, es ist ja auch sowas Schönes, so ein bisschen mit Paraden, so Straßenfeste und sowas halt und sowas. Das stelle ich mir vor, dass das bestimmt eine Menge Spaß macht, an so einem Tag da zu sein oder sowas halt.
Glaube ich auch.
Und daher, und dann machen wir mal einen kleinen Ausblick, was so bei GCW als nächstes ansteht. Da steht nämlich, am 18.05. und am 19.05. stehen zwei Shows an. Für den 19.05. ist noch nichts angekündigt, aber für den 18.05. haben wir Most Notorious. In Philadelphia wieder. Da
Ja.
haben wir unter anderem ein Tag Team Match zwischen dem Main Event, also Jay Lyon und Midas Black. Die finde ich auch super.
Die
Die
ist ja
treffen,
klasse.
die finde ich, die treffen auf ein Team in einem Match, was du nicht jetzt besser bucken können. Die treffen nämlich auf die Legion of Rot, also Frightmare und Hell Wicked.
Das hätte ich auch
Das
nicht
finde
unbedingt bei GCW in 2024 erwartet, aber das meine ich nicht negativ.
ich. Nee, das stimmt, aber ich finde. Also, ich glaube, es gibt keine bessere Paarung, die du mit den beiden machen könntest.
Das ist richtig.
Mit den beiden Teams und freue ich mich für die Legion of Rot, weil die finde ich mega.
Ja, ich
Dann
auch.
haben wir Mance Warner gegen Marcus Mathers, das könnte ich auch, stelle ich mir auch sehr cool vor.
Ja.
Nick Gage gegen Tony Deppen zum 12.000. Mal. Könnte aber auch nice werden. Dann haben wir Tasha Steelz gegen Steph DeLander. Nice.
Ja.
Und Mensch, was ich mir auch sehr gut vorstellen könnte, was gut wird, Megan Bain gegen Joey Janela.
Hast du das erste der beiden gegeneinander gesehen?
Nee, ich glaube nicht.
Die hatten ja schon eins bei Beyond. Bei dieser großen Show am Karat-Wochenende, diesem Shamrock Slam, wo die da in so einer Brauerei vor über 2000 Leuten waren.
Das Ding da, ja, okay, nice.
Da hatten sie ein Match und das war, so da habe ich auch so 7 Punkte gegeben. Das gehörte auch zu den, war es vielleicht sogar mein Match of the Night? Das kann sein. Es gehörte auf jeden Fall zu den besten Matches in meinen Augen. Ja, das war schon ziemlich cool. Das war auch die Card. Kann auch sein, ist das noch dabei? Da gab es auch Chris Statlander gegen Aaron Work zum Beispiel. Das war auch ziemlich cool. War generell, also der Show habe ich auch 7 Punkte gegeben, war auch eine relativ gute Show.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Und da dann steht am 1.6., da steht das Tournament of Survival an.
Ja, das ist für mich immer so eine Sache, die ich auch immer gucke. Ich muss natürlich gucken, wann ich das dann schaue, weil 1.6. ist ja auch noch WXW natürlich.
Stimmt, genau, das ist WXW.
Genau, und 1.6. ist ja generell sehr viel, weil am 1.6. ist ja auch noch Champions League-Finale.
Ja gut, das mich jetzt nicht so, aber
Ich auch, aber
ja.
es ist ein Tag, wo generell sehr viel zusammenkommt.
Das
Gerade
stimmt
auch
halt.
hier bei uns, ja, bei uns in der Region, beim 1.6. ist auch noch extra Schicht. Ich weiß nicht, ob der das was sagt, aber es ist immer im Ruhrgebiet, einmal im Sommer, so immer im Juni ist das da, ich glaube, so ein Ticket für 25 € oder so und kannst dir dann alle Museen, Brauereien, alles, was so Kultur ist, angucken
Achso,
im
ne, das
Ruhrgebiet.
kann ich tatsächlich nicht,
Also
aber.
es ist sehr viel los in Berlin zum 1.6., aber ich werde, wenn ich da Zeit zu habe, auf jeden Fall das auch gucken, das Tournament of Survival.
Ich auch, weil ich finde, man hat, was jetzt angekündigt ist, ein sehr cooles Teilnehmerfeld. Wir haben Big Evan Joe, wir haben Hideyoshi Kamitani von Big Japan, wir haben John Wayne Murdoch, Shun Nakatsumata von DDT, Yuki Ishikawa, nicht den alten Yuki Ishikawa, den wir bei der WXW schon gesehen haben, sondern den jüngeren, den Deathmatch-Wrestler.
Ja.
Und wir haben Ultralight Black, das finde ich richtig geil.
Ja, das finde ich auch cool.
Und dann den Tag drauf gibt es halt das Cage of Survival, da ist bis jetzt angekündigt Effie gegen Mance Warner. Und wenn man es so macht wie in den letzten Jahren, dann würde es da direkt noch den Toss-Sieger gegen den GCW World Champion geben.
Genau.
Oh. Ja, aber das war war GCW von unserer Seite aus.
Für Tournament of Survival wollte ich noch kurz sagen, bin ich der Einzige, der so ein bisschen das Gefühl hat, dass Big F und Joe das sinkende Schiff XPW verlässt?
Ich hoffe es für ihn.
Weil er nämlich, glaube ich, seit letztem Jahr im September da keine Matches mehr hatte.
Besser ist vielleicht.
Ist schon ein bisschen kurios, dass er jetzt hier bei GCW ist, weil ich kann mich da so an, was war das denn, letztes Jahr? Ja, letztes Jahr beim Tournament of Death erinnern, wo er noch groß getönt hat von wegen, ich bin froh, dass ich hier bin und dass ich nicht bei den Pissetrinkern in Atlantic City bin. Ist vielleicht nicht so gut geäußert.
Nicht so gut geil. Nee, es ist wahr.
Allerdings, es kann auch sein, dass das Charakter, weil da ist er auch mit einem Outfit aufgetreten, wo das Gesicht von Rob Black drauf war. Vielleicht wird er auch damit Tee ziehen, ich weiß es nicht.
Ja, gut, vielleicht war es auch In-Gimmick. Wir werden es, Sie wissen, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Nee.
Das wollte ich nur noch sagen, weil mir das aufgefallen ist, als ich da gerade Big F Joe gesehen habe. Aber er ist natürlich ein sehr guter Deathmatch-Wrestler, das muss man sagen.
Kommt ja eigentlich, glaube ich, aus dem UK?
Genau. Kommt auch eigentlich von hier TNT.
Aber ja, das war es dann von unserer Seite aus mit GCW. Und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wie gesagt, auch vielen Dank an dich, Sebastian, dass du dir an diesem wunderbaren Feiertag die Zeit genommen hattest, mit mir über GCW zu sprechen.
Vielen Dank an dich, dass wir das realisieren konnten, weil ich hatte ja gesagt, relativ frühzeitig, ich würde da gerne drüber reden, weil ich habe die Shows ja eh gesehen. Ich gucke ja auch nicht immer jede GCW-Show, aber jetzt hat es sich halt auch mal angeboten, weil ich nicht so viel anderes noch auf dem Zettel hatte und weil mir die Cards ganz gut gefallen haben. Und deswegen...
Genau. Und von daher sage ich, bis zum nächsten Mal hier im Catch Club und macht's gut.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.